Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.
Herzlich willkommen beim Podcast Friedrich Plus Englisch vom Friedrich Verlag. In jeder Folge bringen wir den neuesten Stand der Fachdidaktik in 5 Thesen auf den Punkt, welche ich dann am Ende der Folge nochmal zusammenfasse. Und heute geht es um Hörverstehen in der Fremdsprache Englisch. Mein Name ist Christian und ich habe die Ehre, mit den Menschen hinter den Unterrichtsideen des Friedrich Verlags sprechen zu dürfen. Heute ist mein Gast Henning Rosser. Henning ist Englisch- und Sportlehrer, hat zur Validität von Hörverstehensaufgaben promoviert und formuliert gerade neue Bildungsstandards, denn er ist auch Professor für Fachdidaktik Englisch an der Universität Trier und natürlich Herausgeber beim Friedrich Verlag und hat gerade bei der fremdsprachliche Unterricht Englisch eine Ausgabe zum Thema Hörverstehen fördern veröffentlicht. Wir sprechen also heute darüber, was es bei der Förderung des Hörverstehens im fremdsprachlichen Unterricht so zu beachten gilt. Henning, schön, dass du da bist. Was habe ich unterschlagen? Was möchtest du, dass der Hörer oder die Hörerin noch persönlich von dir weiß?
Ja, vielen Dank. Über mich persönlich, neben dieser Kurzzusammenfassung, wäre es vielleicht interessant zu wissen, dass ich unabhängig jetzt von dem akademischen Bereich und dieser Frage, was gibt es für sprachliche Kompetenzen, die man fördern könnte im Unterricht, ein Hörmensch bin. Also Sound ist mir total wichtig. Ich kann richtig aufgehen darin, wenn in der Musik das Schlagzeug die volle Bandbreite im Stereobild hat oder wenn der Gitarrensound so richtig durch die Luft schneidet. Also ich habe so die Wahrnehmung, dass ein Kanal ist in die Welt, der für mich persönlich ganz besonders wichtig ist. Ja, das Erleben für mich bestimmt. Das ist vielleicht eher so der allgemeine Hintergrund, der vielleicht noch spannend wäre.
Du rennst da bei mir total offene Türen ein, weil ich selbst auch Gitarre spiele und ganz wenig Klavierunterricht hatte. Das heißt, ich bin auch sehr audioaffin und weiß auch, dass ich den Klang schöner Sprache total schön finde. Also ich selbst habe Japanisch gelernt oder lerne Japanisch. Ich glaube, da ist man nie am Ende, wenn man nicht Muttersprachler ist. Und das war mein Zugang auch dazu, wie ich die Sprache mir zu eigen gemacht habe, gerade über die Unterschiede in dem R und dem L zu gehen. Also die japanische Sprache hat kein R und L, sondern die haben halt einen Mischlaut. Darüber war mein Zugang zur Sprache, halt über das Hörverstehen zu gehen. Und jetzt bin ich total neugierig, quasi die fachdidaktische Seite dahinter zu verstehen oder zu entdecken, warum das so eine wichtige Rolle spielt, um sich eine Sprache zu eigen zu machen.
Ja, ich denke schon, dass du damit einen Zugang ansprichst, der auf die grundsätzliche Frage verweist, welche Qualität der Lernumgebung sollten wir eigentlich als FremdsprachendidaktikerInnen uns so vornehmen. Also wie natürlich kann ein Spracherwerb in einem ja eben nicht natürlichen, sondern ja instruierten Setting gelingen? Und ist es überhaupt erstrebenswert? Also ne, zunächst einmal ist ja der Versuch, etwas herüberzuretten aus dem natürlichen, ungesteuerten Erwerb in den Unterricht, ja, vielversprechend. Die Frage ist, ob das dann wirklich lohnenswert ist. Aber gerade der Punkt, den wir beiden jetzt so als vielleicht persönliche, vielleicht auch individuelle Perspektiven beschrieben haben, den können wir, glaube ich, schon als universell erstmal anerkennen. Also wenn wir uns ohne einen Rahmen mit einer fremden Sprache auseinandersetzen oder überhaupt mit Sprache ganz am Anfang unseres Lebens in Kontakt kommen, dann geht das ja über Sound. Und insofern ist das dann nachvollziehbar. So wie du jetzt den Einstieg ins Japanische beschreibst, hört das doch sich eher so an wie jemand, der dann schon reflektiert, synthetisch im Grunde arbeitet und genau zuhören kann, wie sind jetzt hier die lautlichen Unterschiede. Das machen wir ja üblicherweise Bauch und wenn wir auf der Welt sind, jetzt nicht, sondern das ist dann eher ein ja ein ganzheitliches Erleben von Sprache als Sound. Das ist, glaube ich, so umfassend von Bedeutung für uns alle, dass man da, glaube ich, unterschreiben kann. Es lohnt sich, diese Dimension auch bewusst in den Fremdsprachenunterricht zu integrieren. Also, dass wir davon ausgehen, dass eben nicht nur die ersten Schritte in einer Fremdsprache mündlicher Natur und auch erstmal nur zuhörender Natur sind, sondern dass das ein Thema ist, was uns die ganze Zeit begleitet in diesem instruierten künstlichen Setting.
Was meinst du, wird dadurch möglich, wenn man darauf den Fokus legt in dem sprachlichen Unterricht?
Ja, also ich sehe da mehrere Gelegenheiten draus erwachsen. Einerseits würde daraus ja so die grobe didaktische Forderung sich ergeben, dass man für den Einstieg in eine Fremdsprache aus der Perspektive der Lehrenden etwas mehr Geduld mitbringen muss, als man das vielleicht in anderen Fächern, vielleicht auch stärker so Sachfächern, sich vornehmen kann. Also dass man längere Phasen einplant, in denen die Schülerinnen und Schüler dazu bewegt werden, genau zuzuhören und sich erstmal einzulassen auf Melodie und Rhythmus und Unterschiede zwischen den Lautsystemen und das gar nicht so stark zu kognitivieren, wie du es jetzt eben beschrieben hast, als erwachsener Lerner. Und ja, das wäre, glaube ich, der erste Benefit, dass man also den Einstieg in den Fremdsprachenunterricht mit etwas mehr Geduld und Phasen des Zuhörens und auch der Zeit, die man dafür braucht, einplant. Auf der Seite der Lernenden wäre damit ja gewonnen, dass es nicht schnell um die Frage geht, hast du jetzt die Vokabeln richtig abgeschrieben und in ihrer deutschen Übersetzung auswendig gelernt, was auch eine berechtigte Dimension dieses Lernprozesses ist, sicher. Aber oftmals scheint es mir, könnten wir noch mehr tun in diesem eher ganzheitlichen sich einlassen auf das Soundsystem einer Sprache, ohne jetzt dann zum Sprachlabor zurückzukehren und diesem sehr synthetisierten Aspekt von jetzt lernen wir erstmal folgenden Laut und dann den nächsten und dann packen wir die beiden zusammen und dann lernen wir entsprechende Silben aussprechen und ähnliches. Das mag dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal eine Bedeutung haben, aber dass hier ein, ja, mit etwas Zeit ausgestatteter Zugang, der unserem natürlichen Zugang zu einer Sprache entspricht, auch in diesen Unterrichtskontext hinüber gerettet werden kann. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Benefit.
Also ich übersetze es gerade für mich in den Begriff Immersion in der Sprache.
Ja, durchaus, ne? Also wenn ich jetzt sage, in den unterrichtlichen Kontext, dann meine ich damit ja im Grunde 45 Minuten Korsett und nur wenige Wochenstunden, anstatt eine echte, dich den Tag über begleitende Immersion, dass du da also im Sprachbad anfängst zu schwimmen und dich darauf einzulassen. Aber im Kleinen ist das eben dann durchaus möglich, dass diese Dimension Sprache ist Mündlichkeit, etwas, was ja gerade einfach heute auch in unserem Alltagserleben deutlicher wird, stärker hervorgehoben wird und für die Schülerinnen und Schüler auch dann erlebbar wird. Also dass Englisch lernen von Anfang an eben nicht nur heißt, bitte Buch Seite 32 aufschlagen, wer möchte vorlesen. Ja, sondern eben auch ohne aufgeschlagenes Buch sich zu konzentrieren und zuzuhören, verschiedene Stimmen, verschiedene Varietäten des Englischen zu erleben und zu versuchen, ja, dem natürlichen Antrieb zu verstehen, was mir jetzt hier jemand mitteilen will, zu folgen. Mit dem begrenzten Sprachwissen, ne? Das ist schon ein wichtiger Aspekt auch, dass wir hier, deswegen meinte ich eben, Geduld sei so wichtig. Viele Schülerinnen und Schüler erleben die wenigen Situationen von Hörverstehen, wo also bewusst gesagt wird, so jetzt bitte alle mal genau zuhören, als eine Druck- und Testsituation. Ja, das ist auch in meinem eigenen Erleben als Lehrer eindrücklich gewesen. Also wenn ich an die Episoden zurückdenke, die mich jetzt begeistert haben, darüber nachzudenken, wie lässt sich das klug integrieren in Englischunterricht as such, also mit seinen verschiedenen Aufträgen, die irgendwie eingelöst werden müssen, dann denke ich zurück an meinen Versuch, das Hörverstehen oder überhaupt mündliche Texte in den Unterricht zu integrieren, auch in Prüfungen zu integrieren. Denn gerade in der Sekundarstufe 1 ist ja die Frage, in wie vielen Wochen ist die nächste Klassenarbeit eine alltagspraktisch ganz relevante. Und da habe ich dann ja vorgeschlagen in der Fachkonferenz, wir mögen es doch, wir mögen besprechen, das Hörverstehen als Dauerthema in Klassenarbeiten festzulegen, von der fünften Klasse an. Und die Reaktion der KollegInnen war da sehr verhalten bis ja offensiv ablehnend. Wir wollen die doch nicht schon gleich am Anfang vergraulen, als sei also die Auseinandersetzung mit mündlichen Texten und dem Zuhören und darauf sinnvoll reagieren eine so krasse Überforderung am Anfang, dass man am liebsten warten wollte bis zur siebten Klasse, um dann Hörverstehen auch ja in Prüfungen unterzubringen.
Wie sieht das dann praktisch aus? Wie kann man das in 45 Minuten in diesem Korsett, was du angesprochen hattest, irgendwie mit einbinden, dass es halt nicht diesen Druck erzeugt bei den Kindern, sondern dass es vielleicht sich, ja, einfügt?
Dann können wir anfangen beim Negativbeispiel und fragen, woher kommt denn dieser Druck, jetzt die richtige Antwort zu wissen, auszuwählen, auf True oder False zu klicken oder A, B oder C auszuwählen. Wenn das die Testsituation ist, die kognitiv dich schon so stresst, dass du dich gar nicht einlassen kannst auf, was ist das wohl für eine Person, die da jetzt zu mir spricht aus dem Off, oder mit Videounterstützung könnte man ja durchaus auch noch sehen, in welchem Kontext spricht hier eigentlich gerade jemand, ist die Person eher mein Alter oder hat die andere Erfahrungen? Wo sind wir überhaupt in Raum und Zeit? Wenn das nicht gelingen kann, weil es darum geht, einen Test zu performen, dann müssen wir das natürlich umdrehen und quasi also zunächst einmal einen offenen, inhaltlich orientierten Zugang eben auch zu gewähren und zu sagen, okay, hier ist ein Kontext, auf den wir jetzt erstmal uns erarbeiten können, vielleicht auch mit visueller Unterstützung. Und darin gibt es jetzt einen Text, dem wir uns zunächst einmal mit unseren Hypothesen nähern, worum es gehen kann und was uns vielleicht auch interessiert an dem, was jetzt präsentiert wird. Also ganz stark ein erstmal inhaltlich orientierter, offener Zugang, den man jetzt üblicherweise, wenn wir an dieses 45-Minuten-Korsett denken, ja durchaus nach dem Einstieg sich vornehmen kann. Ja, also wenn da dann ein Text ausgewählt wird, der Informationen da mündlich präsentiert, ne, dann müssen wir das schon vorbereiten, auch als eine Konzentrationsaufgabe, und dass man sein Vorwissen inhaltlich schon mal bereitlegt. Und dann wäre aber ein offener, eher globaler Zugang, glaube ich, der richtige, das dort zu integrieren.
Also via Video und Audio, oder wie meinst du das?
Das würde ich tatsächlich abhängig machen von der inhaltlichen Rolle, die dieser Text jetzt dann im Unterrichtsvorhaben haben kann. Soll der nur Assoziationen anregen oder soll der jetzt eine echte Quelle sein, die man dann präzise auswertet und weiterverarbeitet für ein Lernprodukt, was man sich vornimmt? Da wird es dann unterschiedliche Entscheidungen geben müssen, welchen Modus nutzen wir jetzt. Mein Versuch, das mal beispielhaft zu integrieren in so eine Default-Stunde, hat jetzt das Video genutzt, weil dort einfach noch mehr Informationen angeboten werden, die einen Kontext illustrieren könnten. Wenn das unser Ziel ist, ja, dann wäre vielleicht so ein Video ein guter Einstieg, wobei man dann eben bedenken muss, in welche Richtung lenken wir jetzt die Aufmerksamkeit. Also was schauen wir uns da jetzt an? Wollen wir die visuellen Informationen oder eher auf der Lautebene arbeiten oder die visuellen Informationen diskutieren, was das für Ideen bei uns auslöst, oder wollen wir ganz konkret festhalten, folgende Angaben wurden ja vom Sprecher eben gemacht und die halten wir jetzt schon mal fest für unsere weitere Arbeit, dann wird sich vielleicht eher ein reiner Hörtext, also im Grunde ein lautlicher Text, der aus dem Off kommt, ohne weitere Informationen, eher eignen, so wie unser Podcast jetzt.
Würde sich das auch anbieten, dass man Podcasts mit den Kindern hört zu bestimmten Themen?
Also ich finde, die Darreichungsform Podcast ist ja durchaus interessant und steht so ein bisschen im Widerspruch zu anderen Entwicklungen, die wir sehen in der Gegenwart. Ja, also dass wir verlinkte, multimodale, kürzere Texte eigentlich ja verarbeiten, oftmals sehr oberflächlich und andererseits stark referenziell angereichert, dass sich der eine auf den nächsten bezieht. Während der Podcast ja geradezu altmodisch anmutet in dieser langen Textsorte. Wir reden ja durchaus von minutenlangen Podcasts zumindest. Viertelstunde, 20 Minuten ist ja eine übliche Länge. Und ich sehe auch, wie Schülerinnen und Schüler sich das ganz begeistert antun. Ich höre, wie mein Sohn einem anderen 11-Jährigen zuhört, wie er über seine Minecraft-Abenteuer Stream of Consciousness-mäßig erzählt. Also da gibt es offenbar einen Vibe, den man da aufgreifen kann. Die Frage ist natürlich, wenn wir an dieses 45-Minuten-Korsett denken, wo bitte ist jetzt hier Zeit, einen 15 Minuten langen Text zu hören? Ja, das ist ja schlecht darstellbar. Also würden wir wohl von Auszügen aus einem Podcast sprechen. Das wiederum bedeutet didaktisch, dass wir stark investieren müssen in Kontextualisierung. Ja, also dass alle on the same page sind und dann ein Ausschnitt präsentiert werden kann, bei dem wir jetzt dann nicht überfordert sind, sondern wir wissen, worum es im Kern geht und wer der Sprecher, die Sprecherin ist und welcher Beitrag jetzt wo zu erwarten ist. Aber als Textsorte auf jeden Fall anschlussfähig.
Würdest du meinen, das sind auch eine der größten Fehler, beziehungsweise was sind die größten Fehler, die man dann beim Hörverstehen machen kann, das nicht zu kontextualisieren oder zu überfrachten, indem man jetzt einfach einen stündigen Podcast reingibt in die Klasse?
Ja, das klingt dann schon nach einem echten Anfängerfehler. Das würden die SchülerInnen vermutlich auch sofort sanktionieren. Ja, also wissen wir alle, wir können keinen Unterricht machen, der nicht schülerorientiert ist. Also didaktische Fehlleistungen, ja, da wäre ich bei der Idee der mangelnden oder komplett fehlenden Kontextualisierung. Also im Grunde so jetzt mal alle die Bücher zu und zuhören und dann kommt ein Text aus dem Nichts, das entspricht ja nun einfach überhaupt nicht der Art und Weise, wie wir auch in der Welt mit Texten umgehen. Ja, wenn wir am Bahnhof stehen und irgendwas quäkt aus dem Lautsprecher, dann hören wir uns das an mit einer ganz konkreten Absicht. Ja, ist das jetzt für mich relevant, oder geht es um das andere Gleis? Ja, nein, diese zugespitzte Episode macht ja deutlich, in der Regel hören wir uns Texte ja nicht einfach so zufällig an, sondern wir suchen die ganz bewusst und dann brauchen wir auch entsprechende, ja, Verstehensabsichten, die wir dabei verfolgen. Das sollte also auf jeden Fall gewährleistet sein, dass man den Schülerinnen und Schülern nicht einen Text hier vor den Latz knallt und sagt, so, dann hört euch das mal an und später stelle ich euch dazu Fragen. Also das kann jetzt nicht der Ansatz sein.
Jetzt denke ich gerade an Hörbücher, weil die so sehr viel am Kommen sind. Würdest du meinen, die können auch eine gute Ergänzung bieten, gerade bei Texten? Weil wir haben es ja in der Vergangenheit in der Schule, das ist jetzt auch schon Jahre her, nur Bücher gelesen und Texte gehabt, aber nie wirklich was gehört. Wir haben keine Kassetten gehört, wir haben vielleicht mal einen Film gesehen, ganz kurz mit Untertiteln, aber es ging mehr ums visuelle Informationsverarbeiten statt ums Auditive.
Was du dort ansprichst, ist natürlich auch ein, ja, Merkmal der Art und Weise, wie wir bislang Hörverstehen verarbeitet haben, was vielleicht der natürlichen Situation entspricht, denn der Text ist dann flüchtig. Ja? Also er ist da und im nächsten Moment wieder weg. So ein bisschen deutest du das an, ist das auch mit dem, wir haben dann mal einen Film geschaut. Also sprich, die Hörtextdimension dieses Films, die war da. Und dann ist sie aber auch weg und dann sprecht ihr vielleicht eher über die Kameraeinstellung und warum der Wind von rechts nach links durchs Bild hustet. Das als Lerngelegenheit müssten wir dann vermutlich aufbrechen und auch einfach Sachen mehrfach hören, um sich wirklich darauf einlassen zu können, wie jetzt die lautliche Qualität dieses Textes einzuschätzen ist.
Ich war nur neugierig, inwiefern das eine Rolle spielen kann, weil man da ja einen eigenen Kontext dann auch wieder hat. Das ist ja eine eigene Geschichte, auf die sich die Leute einlassen. Und man jetzt sehen kann, zumindest an der Marktentwicklung von Audible und all den anderen Plattformen, da dass offenbar mehr Hörbücher gehört werden.
Ist ja auch völlig klar. Also ne, eben war die Frage nach den Gelegenheiten, die sich aus einer bewussten Förderung ergeben. Und eine ist natürlich, dass wir den Kontakt zur Fremdsprache einfach radikal erweitern können über diese 45 Minuten hinaus, wenn wir die Schülerinnen und Schüler einfach in die richtige Perspektive leiten, dass sie das für sich selbst entdecken als etwas, was man eben auch neben dem Unterricht gewinnbringend und freudebringend einsetzen kann. Also solche Hörbücher anhören parallel zum schriftlichen Text zu hören, ist eine ganz tolle Gelegenheit, auch sich dann der Sprache zu nähern. Also ich habe jetzt in einem Seminar mich um Kinder- und Jugendliteratur gekümmert und musste dann natürlich auch selbst die letztjährigen Gewinner des National Book Awards lesen. Ein dicker Roman mit dem Titel All My Rage. Ja, da habe ich dann mir das Hörbuch parallel angehört und fand das ganz wunderbar. Da waren dann vier verschiedene SprecherInnen zu hören, die auch unterschiedliche Altersstufen und Akzente mitbrachten. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis. Und gerade auf der Ebene, sich den Lauten der Fremdsprache da zu nähern und in ihrer Vielfalt auch, ist das, glaube ich, ein ganz gutes, extensives Erlebnis, was dann ja stundenlang dauern kann. Und das hat sicherlich ganz, ja, viel Potenzial für das Lernen auch.
Jetzt hattest du gerade Akzente erwähnt. Inwiefern spielen die denn beim Hörverstehen eine Rolle? Weil ich muss gestehen, meine Englischlehrerin kam aus Thüringen und ich habe ein thüringisches Englisch gelernt und hatte keinen Bezug zu anderem normalen, in Anführungszeichen, Englisch, was auch immer normal jetzt heißt, ob es britisch, amerikanisch, australisch oder was auch immer ist.
Das ist sicherlich auch eine schwierige Diskussion, weil das ja auch in Entwicklung ist. Ja, also die Frage, was überhaupt ein Standard sein kann, von was ist eigentlich Englisch als mündliche Sprache, ist ja ein schwieriger Diskurs. Aber deine Erfahrungen im Unterricht, die können, glaube ich, viele teilen. Und was wir aus der Forschung erstens wissen, ist, dass auch nur geringe Veränderungen im Akzent, also unter den, wie du eben sagtest, sagen wir mal Standardvarietäten, nicht, also aus linguistischer Sicht nicht als starker Akzent bewertet werden müssten, die sorgen zu sehr unterschiedlichen Leistungen, wenn man das testet. Ja, also wenn wir denselben Text von zwei verschiedenen SprecherInnen einsprechen lassen und dann dazu dieselben Fragen stellen, dann hat das einen großen Einfluss auf die Testleistung der Schülerinnen und Schüler und ja, bei gleichbleibender allgemeiner Kompetenz im Hörverstehen. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass das ein ganz wichtiger Bereich des Hörverstehens als Kompetenz ist, sich auf unterschiedliche Varianten der Sprache einzulassen. Und somit müssten wir eigentlich dem Auftrag auch gerecht werden, da eine gewisse Vielfalt im Unterricht anzubieten. Und das geht natürlich ganz logisch nur dadurch, dass wir verschiedene SprecherInnen in den Unterricht holen. Und das geht natürlich mit digitalen Audiomedien ganz hervorragend. Wie bewusst wir dann jetzt über diese Varietäten sprechen und dass wir diskutieren, dass wir hier eine kanadische Sprecherin hören und da jemanden aus Neuseeland, ist dann eine andere Abwägung vielleicht. Aber ganz grundsätzlich ist es hilfreich, sich mit unterschiedlichen Varietäten auch extensiv zu konfrontieren und nicht nur so beispielhaft. Ja.
Wir haben jetzt ja sehr viele Überschriften, würde ich mal sagen, angesprochen innerhalb der letzten paar Minuten. Ich würde mich freuen, wenn du vielleicht zum Ende der Folge nochmal eine Kernbotschaft vielleicht den Hörerinnen und Hörern mitgeben könntest. Du hast aber noch kurz Zeit, darüber nachzudenken, weil ich würde gerne nochmal für mich zusammenfassen, was die 5 Thesen waren, in der Hoffnung, das noch mehr auf den Punkt bringen zu können. Dann sind wir auch quasi schon durch mit der heutigen Folge. Also ich vor allen Dingen mitgenommen habe aus den Gesprächen war, dass Arbeiten mit Hörtexten aus der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler ganz wichtig ist, nämlich dass man auch neue digitale Audioformate wie Podcasts und andere Formate, Hörbücher meinetwegen, nutzen darf, die auf reines Hörverstehen setzen, also Talks, Tutorials und so weiter. Wie die Geschichte von deinem Sohn, der sich in einem Stream of Thought das Minecraft-Erlebnis angehört hat, wobei es jetzt vermutlich in der Muttersprache war. Dann zweitens noch das Integrieren des Hörverstehens oder die Schulung dessen in eine komplexe Aufgabe, bei der es um Inhalte geht, die Schülerinnen und Schüler interessieren, logischerweise, und die für sie wichtig sind. Das heißt, dass man innerhalb der Aufgabe Räume schafft, in der das Hörverstehen gezielt gefördert und geübt wird in diesem 45-Minuten-Korsett, aber dass man das logischerweise planen muss. Dann drittens, dass die Unterteilung bei der Unterrichtsplanung den Hörverstehensprozess in 4 Schritte ermöglicht oder begünstigt, nämlich erstens die inhaltliche Vorbereitung bzw. Kontextualisierung, ganz wichtig, dann das Textverständnis vom Groben zum Detail, drittens der Fokus auf die Sprachverarbeitungsprozesse und viertens der Austausch zwischen den Schülerinnen und Schülern über Hörverstehensstrategien, die sie dabei angewandt haben. Viertens, identifiziere typische Schwierigkeiten, also zu gucken, dass die Schülerinnen und Schüler beim Hören Strategien haben und Aufgabensupport, mit denen sie dann diese Schwierigkeiten umschiffen können. Dann zu guter Letzt, fünftens, das gemeinsame Festlegen von Zielen für Schülerinnen und Schüler vor dem Hören. Nicht einfach reingehen in den Text, sondern sich erstmal kurz Zeit nehmen zu reflektieren, was wollen wir denn jetzt eigentlich machen? Dann weiter zu gucken, für welche Weiterarbeit bzw. welches Lernprodukt benötigen denn jetzt die Schülerinnen und Schüler diese Informationen aus dem Hörtext und wie können sie diese auch herausfiltern? Das waren diese 5 Thesenpunkte, die mir hängen geblieben sind aus diesem Gespräch. Jetzt die Einladung an dich, wenn es nur eine Sache gäbe, die man jetzt hieraus mitnehmen könnte aus dieser Folge, was würdest du denn dem Hörer, der Hörerin mitgeben wollen?
Ja, also die eine Sache, die aus meiner Sicht mehr Licht benötigt, das auf dem Schirm behält im Unterricht, ist, glaube ich, das, was du den Fokus auf Sprachverarbeitungsprozesse genannt hast. Das klingt ja auch erstmal einerseits ganz hilfreich, man möge auf etwas fokussieren, dass sich das im Unterricht lohnt, da das verstehen wir, glaube ich, schnell. Nur was bedeutet Sprachverarbeitungsprozesse? Dieser Begriff versucht eigentlich die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, dass wir das Hörverstehen ja schon als eine große Herausforderung erleben, wegen der Flüchtigkeit dieses Textes. Ja, der ist da, aber anders als ein Lesetext können wir ihn nicht gut festhalten. Das heißt, wir müssen uns in eine Lage versetzen, mental schnell und möglichst ohne Anstrengung die Bedeutung zu entschlüsseln, die da jemand vermittelt. Und das gelingt über ganz grundlegende Prozesse, Sprache, mündliche Sprache zu verarbeiten. Ganz grob also, wenn ich jetzt ganz grob also sage, dann müssen die Hörerinnen und Hörer souverän erkennen, hier sind zwar keine Pausen zwischen ganz grob also, aber ich muss das trotzdem so verfolgen und für mich festhalten. Jetzt wird offenbar kurz erklärt, dass gleich etwas zusammengefasst wird. Ja, ganz grob. Also, wie kann man auf diese Wort-für-Wort-Prozesse einen Fokus legen? Dafür braucht es wirklich eine Insel im Unterricht, dass wir bereits ein Verständnis entwickelt haben und uns jetzt darauf einlassen, zu üben, wirklich die Worterkennung zu üben, auch zu antizipieren, welches Verb könnte denn jetzt noch kommen. Dafür brauchen wir eine inhaltliche Sicherheit, aber auch Zeit, um dann eine solche Übungsphase nochmal zu integrieren. Die muss erst recht natürlich kontextualisiert sein, denn sonst können wir das gar nicht leisten. Ja, dann ist der eine Versuch, mal aufzuschreiben, welche Wörter wurden jetzt gesagt und welches wurde nicht gesagt, dann eine mehr oder weniger erfolgreiche Übung. Aber bei dem nächsten Text werden wir gleich vor derselben Herausforderung stehen, weil ja so viele verschiedene Möglichkeiten da sind, mit Sprache umzugehen. Das muss also gut eingebunden sein. Meine Beobachtung ist, dass das am ehesten noch vergessen wird. Also Text präsentieren, Fragen stellen, dazu ins Gespräch kommen, ist, glaube ich, ein Default-Ansatz, mit dem wir alle klarkommen. Aber wirklich am Verarbeiten der mündlichen Sprache übend tätig zu werden, das lassen wir dann gerne schon mal hinüberfallen.
Danke auch für dieses schöne kleine Beispiel mit dem grob gesagt also. Henning, schön, dass du da warst. Danke für deine wertvollen Einsichten und bis bald.
Sehr gerne.
Das war Einfach unterrichten, der Podcast von Friedrich Plus aus dem Friedrich Verlag. Wir bringen innovativen Unterricht für Lehrkräfte auf den Punkt.